Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Lassen Sie sich verwöhnen mit bis zu 360 Euro Gourmet-Guthaben pro Jahr, das Sie in mehr als 1400 ausgewählten Restaurants in über 20 Ländern auf der ganzen Welt einlösen können. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Wir sind immer landläufig wahrgenommen als der Autozulieferer. Das sind wir auch, aber wir sind viel mehr.
Das ist Franz-Peter Mitterbauer. Er ist CEO des Technologieunternehmens MIBA, ein oberösterreichischer Weltkonzern mit Standorten in Europa, Asien, den USA und Brasilien.
Es darf in Zukunft ausschließlich nur mehr das Elektroauto und das pure Elektroauto sein. Es wird schlichtweg nicht möglich sein, dass das passiert bis ins Jahr 2035.
Sein Unternehmen baut Technologien für einen sauberen Planeten. Dennoch sieht der Klimaschutz differenziert.
Das erste ist ein Stopp von zusätzlichen Gesetzen und Bürokratie, weil Unternehmen können nur mehr sehr schwer atmen.
Welche Unterstützung erwartet er von der Politik? Und was braucht Österreichs Wirtschaft gerade am dringendsten?
Unternehmen geht vor Familie. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber es darf keine nepotistische Veranstaltung sein.
Und er macht klar, was es persönlich bedeutet, ein Familienunternehmen zu führen. Mein Name ist Petra Stoiber und das ist der CEO-Podcast vom Standard. Wir interviewen die wichtigsten Wirtschaftstreibenden Österreichs, blicken in deren Arbeitswelten, finden heraus, wie sie es an die Spitze geschafft haben und was es braucht, um Österreichs Wirtschaft anzukurbeln. Wenn ihr uns dabei helfen wollt, diesen Podcast groß zu machen, abonniert CEO auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl und schickt uns euer Feedback und eure Interviewwünsche an podcast@derstandard.at. Und jetzt geht's los. Herr Mitterbauer, Sie haben 2013 die Leitung des Familienunternehmens MIBA AG von Ihrem Vater übernommen. Damals ist ein Artikel über Sie erschienen im Industriemagazin. Und darin hieß es, dass Ihr Vater schon einmal die Devise ausgegeben habe, Ausgaben über 1000 Euro müssten von ihm persönlich genehmigt werden. Ist das unter Ihrer Führung immer noch so?
Also diesen Ausdruck oder den Satz meines Vaters, über 1000 Euro Ausgaben zu geben, kenne ich nicht. Würde mich auch überraschen, dass es wirklich so war, aber kann vielleicht sein. Bei uns ist es nicht so, dass das 1000 Euro sind. Das ist etwas, wo wir als Vorstand oder in meiner Rolle als Vorstandsvorsitzende, wir haben natürlich Höhen, aber die sind schon deutlich höher. Das vielleicht auch im Zusammenhang, dass bei uns, und vielleicht werden wir ja nachher schon noch ein bisschen dazu kommen, dass dieser, wir nennen es fordernden Freiraum, aber Freiraum von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, dass die entscheiden können, natürlich in gewissen Leitplanken, aber das wäre sonst konterkarierend, wenn ich jede Rechnung oder Freigabe über 1000 oder unter 1000 Euro freigeben würde.
Ich glaube, damit sollte ausgedrückt werden, dass eine sehr große Sparsamkeit in Ihrem Unternehmen auch herrscht, die sozusagen jeden und jede umfasst und dass man also quasi nicht prasst, sondern dass man, es gab auch eine Phase vor Ihrer Zeit, wo es dem Unternehmen nicht so gut ging und da hat man sozusagen mit dem guten alten traditionellen Sparsamkeitsgedanken vieles erreicht. Ich denke, dass das dahinter
stand. Also Sparsamkeit ist sicherlich etwas, was eine hohe Tugend bei uns ist. Eine sinnvolle, notwendige Sparsamkeit, sich wirklich zu überlegen, was gibt man aus, was ist notwendig, was ist sinnvoll. Das ist bei uns sicherlich relevant, auch in unserer Firmenkultur.
Jetzt müssen Sie mir ein bisschen weiterhelfen. Der Unternehmensgegenstand Ihres Unternehmens, wenn ich es richtig verstanden habe, also der Kern dessen, was Sie tun, sind Antriebe, Antriebssysteme, Komponenten. Ich kann mir darunter nicht wirklich etwas vorstellen. Können Sie uns ganz einfach erklären, womit Sie Ihre Geschäfte machen?
Also was wir machen, ich sage den Satz mal, wir machen technologisch anspruchsvolle Komponenten entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette.
Das ist ein schwieriger Satz, Sie wissen das.
Ich weiß es. Was heißt das konkret? Unsere Komponenten, technologische entwickelte Teile, und ich komme gleich auf ein paar Anwendungen, die kommen zum Einsatz bei Energieerzeugung, bei Energieübertragung, bei Energiespeicherung und bei Verwendung von Energie. Was heißt das wiederum konkret? Wenn Sie Energieerzeugung sich vorstellen, unsere Komponenten, Gleitlagerbüchsen sind zum Beispiel in Getrieben für Windturbinen drinnen. Unsere Industriegleitlager sind in Anwendungen für Wasserkraftwerke drinnen. All das ist Thema Energieerzeugung. Bei dem Thema Energieübertragung, MIBA-Komponenten sind drinnen in großen Umspannwerken, um Strom, ich sage mal von der Nordsee, von Windkraftanlagen mit Hochspannungsgleichstromübertragung an die Küste von Norddeutschland zu bringen. Also um den Strom von A nach B zu bringen.
Das heißt, Turbine dreht sich, erzeugt Strom, dann ist irgendein Teil von innen drinnen, der dafür sorgt, dass dieser Strom weitergeleitet wird mit derselben Spannung, mit der er erzeugt wird.
Genau, also bei der Erzeugung von einer Windturbine sind MIBA-Teile drinnen. Dann muss der Strom in einem Umspannwerk umgespannt werden und da sind wieder MIBA-Teile drinnen. Und dann, wenn die Energie, das nennen wir Energieübertragung, muss sie zwischengespeichert werden, bevor wir sie verwenden oder irgendwo in einer Fabrik zur Anwendung kommt. Das ist bei uns viel Energiespeicher im Sinne von Batterien oder Komponenten für Batterien, was wir machen. Und dann unser großer Bereich ist, wie die Energie verwendet wird. Und das ist bei uns stark in PKWs, in Autos, in Baumaschinen, in Traktoren, überall da maßgeblich in Getrieben, in Motoren, in Achsen, in Bremsen sind MIBA-Teile drinnen.
Das heißt, auch mein persönliches, privates Leben hat viel mit Ihrem Konzert zu tun.
Das würde ich so unterstreichen und sagen, unsere Teile kennen die wenigsten wissen, wo sie drinnen sind, aber sie sind ziemlich zentral, dass diese Antriebe, diese Erzeugungen von Wind als Beispiel oder von Energie wirklich funktionieren.
Ist das nicht umgekehrt ein bisschen frustrierend, wenn man etwas so Wichtiges herstellt, das aber keiner kennt, außerhalb der eigenen Branche?
Unser Geschäft ist das klassische B2B, das heißt, wir verkaufen es halt an andere Industrieunternehmen, die wiederum solche größeren dann Systeme assemblieren. Das ist Natur der Sache, aber wenn man da weiß, dass man einen maßgeblichen Wertbeitrag leistet, um unseren Planeten sauberer zu machen. Und das ist, was ich vorher gesagt habe, entlang der gesamten Energiewertschöpfungskomponente, MIBA-Komponenten drinnen zu haben, dann ist es etwas, was einen ein Stück weit stolz macht und auch ein starker Antrieb für unsere Belegschaft, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist.
Mit Ihrer Übernahme der Konzerngeschicke hat sich der MIBA-Konzern Schritt für Schritt verbreitert in seinen Absatzmärkten, in seinen Branchen, die er bedient. Begonnen hat MIBA im Wesentlichen als Zulieferbetrieb für die Autoindustrie. Ist das richtig?
Eigentlich gar nicht so. Ich meine, ganz, ganz ursprünglich, das war vor 98 Jahren, hat mein Großvater, der das Unternehmen eigentlich gegründet hat, das war ein Lehrling, 21 Jahre, der eine Schlossereiwerkstatt von seinem Lehrherrn übernommen hat in Lackirchen in Oberösterreich. Und der ist von der Schlosserei in Richtung Motorenüberholung gegangen und hat dann Ende der 40er Jahre gewisse Ersatzteile nicht mehr am Ersatzteilmarkt bekommen, darunter eben diese Gleitlager. Und Gleitlager ist eine ganz kritische Komponente für das Funktionieren eines Motors. Und so ist er dann, ist MIBA geworden, eigentlich ein Produktionsunternehmen, was Teile herstellt. Und das war dann im Lkw-Bereich. Wir sind dann in den 60er Jahren in den Bereich von sogenannten Sinterformteilen gekommen. Das sind Zahnräder, die stark im Motor, im Auto verwendet werden, bis hin zu viele andere Anwendungen. In den letzten 20 Jahren würde ich meinen, wir sind immer landläufig wahrgenommen als der Autozulieferer. Das sind wir auch, aber wir sind viel mehr. Unser Anteil mit Automobilen ist ungefähr 39% von unserem gesamten Umsatz.
Darauf wollte ich hinaus, das habe ich nämlich auch recherchiert. Also Sie haben ja über 60% Umsatz mittlerweile in anderen Bereichen. Mhm. sowas passiert ja nicht von selbst, sondern da muss irgendjemand in diese Richtung agieren. Ich nehme mal an, ich unterstelle, dass Sie das waren. Warum sind Sie in diese Richtung gegangen? Hatten Sie eine Ahnung, dass eine Spezialisierung auf Automotive eines Tages ein Problem werden könnte?
Ich würde da gar nicht so viel Lorbeeren oder Strategie auf mich münzen, sondern, und das ist vielleicht auch die öfters ein bisschen falsche Wahrnehmung in der Öffentlichkeit von MIBA. Wir waren auch vor 20 Jahren schon mehr als die Hälfte außerhalb der Automobilindustrie tätig. Das ist nichts Neues. Das hat sich, wie gesagt, vielleicht waren das einmal 47% und heute sind es 39%, aber die Mehrheit der MIBA auch Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, war immer außerhalb der Autoindustrie. Hm. Und ob wir jetzt wachsen in der Autoindustrie oder in den anderen Industrien, hängt immer ein bisschen damit zusammen, was für Wachstumschancen gibt es, wo wird Technologie benötigt, verwendet und wo können wir einen Wertbeitrag leisten.
Das heißt aber, wenn ich Ihnen richtig folge, dass schon vor 20 Jahren klar war, dass der Wachstumsmarkt Auto begrenzt ist, dass es andere Märkte gibt, die größere Wachstumschancen haben?
Würde ich so nicht sagen, weil, wie gesagt, wenn ich das sage, in den 10er Jahren beispielsweise war der Wachstum in der Autoindustrie generell, aber auch bei uns ganz enorm hoch. Ja. Aber eben außerhalb in der Autoindustrie haben wir auch große Wachstumschancen in den letzten Jahrzehnten gehabt und sehen jetzt auch große Chancen. Ein Beispiel zum Beispiel, Motoren, wo wir Gleitlager reinliefern, die werden heute verwendet für Power-Backups von diesen ganzen Datencenter für künstliche Intelligenz. Die werden teilweise auch verwendet für die Primärenergieerzeugung. Das sind große Gasmotoren beispielsweise für künstliche Intelligenz. Das sind Felder außerhalb der Autoindustrie, die halt heute stark wachsen, vielleicht sogar überproportional wachsen. Und da wird Technologie benötigt, die wir anbieten können als MIBA.
Das heißt eigentlich für die gesamte KI-Technologie, die sich da gerade entwickelt, für diese riesigen Datenzentren, die wir haben, das ist eigentlich der Punkt, wo wir die meiste Energie brauchen.
Das ist richtig. Ich finde es ja öfters interessant oder spannend, dass in der Öffentlichkeit dieses Bewusstsein oder Wissen gar nicht vorhanden ist, wie viel Energie für Datencenter oder für künstliche Intelligenz benötigt wird. Wir wissen alle oder haben zu Recht vielleicht ein schlechtes Gewissen im Sinne von, wenn wir mit einem Verbrennungskraftmotor herumfahren, aber wenn wir unser ChatGPT verwenden, was das an Datenleistung und damit auch CO2-Ausstoß verursacht, das ist uns gar nicht so bewusst.
Interessant. Bleiben wir trotzdem noch ein bisschen bei der Automobilbranche. Sie kennen sich ein bisschen aus, haben einen Einblick. Wie ist es denn insgesamt um Europas Automobilbranche bestellt? Sind wir hoffnungslos hinten nach? Ist alles schon vorbei? Ist alles in Richtung China und E-Mobilität gelaufen?
Es sind ja zwei oder drei Fragen in Ihrer Frage, wenn ich es versuche zu strukturieren. Also ich glaube nicht, dass alles gelaufen ist und dass Europa keine Chance mehr hat. Die Chinesen in den letzten 5, 10 Jahren etwa haben natürlich nicht nur extrem aufgeholt, sondern uns da und dort auch ein Stück weit überholt. Aber dieses, sag ich mal, Bewusstsein und damit dieser Wake-up auch für Europa oder den Westen, auch in den USA, der ist sicherlich gegeben. Und ich glaube, dass wir als europäische Industrie oder Konzerne, die hier sind, schon ganz viele Antworten im Sinne von auch Technologie und Kompetenz haben, die jetzt eingesetzt werden. Das ist vielleicht der erste Teil meines Antwortversuchs. Der zweite in Richtung E-Mobilität. Da glaube ich schon, dass der Weg ganz massiv in Richtung E-Mobilität und landläufig ist ja da auch das Thema Batteriefahrzeug gemeint, gehen wird und auch gehen soll. Was ich jedoch schon als problematisch erachte, ist, dass die Politik, und das bin ich hier in Europa, viel zu vorgegeben schon sagt, okay, und es darf in Zukunft ausschließlich nur mehr das Elektroauto und das pure Elektroauto sein, Stichwort Verbrennungskraftverbot 2035. Wieso halte ich das für problematisch und zweifelhaft? A, alle, die darüber reden und diskutieren, es wird schlichtweg nicht möglich sein, dass das passiert bis ins Jahr 2035. Die Realität und der fromme Wunsch sind wirklich zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Warum nicht?
Weil dieser ganze Aufbau von Ladeinfrastruktur, der Aufbau von diesbezüglicher Kompetenz so schnell nicht gehen wird. Das ist das eine. Das zweite, Ich glaube, wir vergessen wirklich auch die Kunden mitzunehmen, ja, und zu sagen, okay, wollen wir, Sie, ich, alle Leute in Österreich oder in Europa diese Autos am Ende des Tages kaufen? Klar, wenn sie keine Möglichkeit mehr haben, was anderes zu kaufen, dann sind sie gezwungen, es zu kaufen. Aber der freie Wunsch der Bevölkerung, was sie kaufen wollen, wird damit ziemlich eingeschränkt. Und das Dritte, auch zum Thema Abhängigkeiten oder Unabhängigkeit von Europa. Ich glaube, wir unterschätzen wirklich, wenn wir ausschließlich nur mehr in Europa Batteriefahrzeuge verkaufen und damit auch produzieren dürften, haben wir die seltenen Erden, haben wir die Rohmaterialien in Europa dafür, um sie zu bauen? Nein, 80-90% von denen kommen ausschließlich aus China.
Also das heißt, wir rutschen dann in andere Abhängigkeiten und sie wären für einen Mix, also den Verbrenner erhalten, aber dennoch E-Mobilität langsam ausbauen?
Ich würde gar nicht so sagen langsam, durchaus auch schnell ausbauen, ja. Aber die Möglichkeit, sich zu nehmen, dass man auch Stichwort Plug-in-Hybride oder Range-Extender, das ist ein Verbrennungsmotor mehr oder weniger als Antreiber für das E-Auto, falls, sag ich mal, die Batterie ausgeht, das sind alles Sachen, die in der heutigen Regulative nicht möglich wären und nicht erlaubt wären. Und das halte ich für strategisch unklug und auch, und vielleicht dieser Gedanke ist mir noch gestattet, in China beispielsweise, die haben ja auch einen hohen Batterieanteil oder wahrscheinlich noch einen viel höheren. Die reden von sogenannten nicht batterieelektrischen Fahrzeugen, von New Energy Vehicles. Und bei diesen New Energy Vehicles ist eben das Thema Hybride oder Range Extender auch ein Teil dessen.
Ist es das, was die ÖVP meint, wenn sie für Technologieoffenheit spricht? Ist das damit gemeint, dass alles möglich sein muss? Ich finde das nämlich ganz interessant, weil es immer wieder auch heißt von Wirtschaftsseite, liebe Politik, wir machen schon, wir tun schon, wir sind eh innovativ, aber gebt uns vor, in welche Richtung wir gehen sollen. Sie sagen jetzt eher, bitte gebt uns nichts vor. Wir brauchen sozusagen die Summe und den Strauß aller Möglichkeiten.
Ich sage so, die Politik kann oder soll vorgeben im Sinne, was das Ziel ist, wie viel Prozent CO2 als Beispiel wir reduzieren sollen, bis wann. Da ist der erste Gedanke oder Anmerkung, das soll halt realistisch und sinnvoll sein. Und das zweite, wie das dann Industrien, Ingenieure, Wissenschaft erreicht, das soll in der Aufgabe von eben der Ingenieurskunst und der Wissenschaft bleiben und nicht die Politik schon sagen, und das darf die Technologie sein und die andere nicht.
Aber jetzt haben wir doch das Problem, dass China bei E-Autos meilenweit vorne ist. Und das passiert ja deshalb, weil da sozusagen ein Zentralkomitee vorgegeben hat, das ist der Weg, den wir gehen. Und wir in Europa hoppeln nach. Wir hoppeln ja ewig nach, wenn wir uns jetzt nicht für irgendetwas entscheiden.
Ja, ich sehe das differenzierter, was die Autoindustrie, was ich so mitbekomme in Europa, an Geld in Milliarden Euros investiert. Das ist ein Commitment. Das heißt, die hoppeln nicht mehr nach, sondern die holen natürlich, sie holen auf, aber massiv auf. Und das wird auch, falls man, sage ich mal, ein vielleicht vernunftbasiertes, sinnvolles Aufweichen des Verbrennungskraftverbots macht, auch nicht anders werden. Ja. Und zurückführend zu dem, was ich vorher gesagt habe, in China, die investieren auch massiv, aber die nehmen sich auch nicht die Möglichkeit, andere Technologien zu verbieten, weil sie A, wissen, dass sie das auch brauchen im Gesamtmix. Und ich sage nochmal, Verbrennungskraftmotor klingt ja grundsätzlich schlecht, dreckig, schlimm, retro. Ist es aber nicht. Die Frage ist ja nur, was verbrennt man? Wenn man heute einen Wasserstoff verbrennt oder synthetischen Kraftstoff, der erzeugt wurde durch erneuerbare Energie, dann ist das null CO2. Und in dieser jetzigen Direktive bzw. Vorschlag für 2035 wäre das alles nicht erlaubt und möglich.
Jetzt ist das Motto Ihres Konzerns Technologies for a Cleaner Planet. Wie wichtig ist Ihnen denn Klimaschutz?
Also unsere Mission, unsere Daseinsberechtigung Technologies for a Cleaner Planet haben wir schon relativ lange, nämlich 12 Jahre. Und das ist für uns ein Sinnstifter, ein Treiber, zu überlegen und zu schauen, was können wir mit unseren sehr spezifischen Produkten, die ich anfangs erzählt habe und wo die auch drinnen sind, tun, um den Planeten sauberer zu machen und CO2 zu reduzieren. Und das ist teilweise, wie ich erwähnt habe, dass wir halt Teile für batterieelektrische Fahrzeuge machen, für Windturbinen, aber auch Verbrennungsmotoren sauberer zu machen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wo wir beispielsweise relativ groß drinnen sind, sind Gleitlagerungen für diese Großmotoren für die Schiffsindustrie, die weltweit herumfahrt. Das sind teilweise Motoren, die über 100.000 PS haben. Das sind Motoren, die so groß sind wie ein vierstöckiges Gebäude.
Für Kreuzfahrtschiffe oder für Transportschiffe?
Beides, aber hauptsächlich für Containerschiffe, für weltweite Frachterschiffe. Und dieser Antrieb, der wird nie etwas anderes sein können als ein Verbrennungskraftmotor. Das geht physikalisch und von der Größe von den etwaigen Batterien oder Brennstoffzellen geht schlichtwegs nicht. Es ist da die Frage, was oder wie können natürlich die Motorenhersteller, die Schiffshersteller machen, um diese Verbrennungskraftmotoren mit anderen Kraftstoffen, Stichwort Methanol, Ammoniak oder andere Sachen, vielleicht bis hin zu Wasserstoff, das anders zu verbrennen, was weniger CO2 ausstoßt. Hier in diesen Entwicklungen, in diesen Beratungen mit unseren Kunden zu überlegen, was ist da das Optimum, um CO2 zu reduzieren, ist etwas, was bei uns ganz massiv auch auf der Tagesordnung steht. Eine lange Antwort auf Ihre Frage.
Es gibt Versuche, ich glaube in Hamburg, tatsächlich mit Windkraft, also mit Drachen, die sehr hoch, fast schon in der Stratosphäre sind, Schiffe zu betreiben. Mhm. Ist das nicht die Zukunft Ihrer Meinung nach?
Ich glaube sicherlich, dass das auch ein Teil der Lösung ist und da kenne ich jetzt zu wenig. Ich habe es auch schon gehört, aber in was für Anwendungen und wie viel das macht. Hundertprozentig. Aber es wird nicht, ich sage mal, wir werden nicht nur mehr mit Drachensegelschiffen ohne irgendeinen Antrieb Containerschiffe bewegen können.
Jetzt gibt es viele, die sagen, in der vorigen Regierung zwischen ÖVP und Grünen ist es übertrieben worden mit dem Klimaschutz. Wo stehen Sie in dieser Auseinandersetzung?
Ich glaube, dass Klimaschutz, wie ich gesagt habe, zentral wichtig ist und dass wir hier wirklich auch gute Fortschritte machen. Übertrieben oder nicht übertrieben, ich glaube, es muss halt insofern mit Maß und Ziel passieren, dass wir schauen, was generell in Europa und im Rest der Welt passiert, dass es zusammenhängt, dass es ganzheitlich durchdacht ist, das Thema Energieerzeugung, Energiespeicherung. Und da gibt es ein ganzheitliches Konzept in Europa, in Österreich nicht. Das muss man einfach feststellen, wie das alles zusammengeht. Wo kommt die Energie her? Haben wir ausreichend Energie? Ich rede noch gar nicht, können wir gerne nachher noch reden. Ist die Energie leistbar? Ja. Und was auch immer dann rauskommt, wer zahlt dafür? Und was heißt das auch im Zuge der internationalen Wettbewerbsfähigkeit? Weil wenn wir, sage ich mal, Sachen herstellen oder Produkte haben, die sozusagen wir Kraft von Dingen nur mehr herstellen dürfen oder verkaufen dürfen und in anderen Ländern der Welt ist es anders, dann hilft es uns nichts, wenn wir dann dementsprechend alleine dastehen und die dreckigen Produkte sozusagen vielleicht anderswo hergestellt werden, wo wir Lösungen haben könnten.
Bleiben wir gleich beim Thema. Können wir in absehbarer Zeit auf Gas verzichten, auf Erdgas verzichten?
Definitiv nicht.
Okay, was heißt das jetzt?
Dass Gas im Energiemix eine ganz zentrale Rolle für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte bleiben wird. Und wenn ich das so sage, natürlich das Thema erneuerbare Energien auch ganz zentral wichtig ist. Etwas, und ich gehe es bewusst mal auch raus aus Österreich, sondern nach Europa und international, auch das ganze Thema Nuklear- und Atomenergie ist für den Großteil der Staaten Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Wenn man sich überlegt, und reden Sie mit Frankreich, reden Sie mit Finnland oder Schweden, wo teilweise auch Regierungen, wo Beteiligung von Grünen dabei waren, die sagen, das ist Teil der Lösung und viel besser, als wir haben Kohlekraftwerke oder Öl oder Sonstiges. In Afrika.
Wir haben halt ein bisschen das Problem mit dem Müll, mit dem Atommüll. Ne? Also es ist.
Klar, ich sage mal so, gibt es die einfache Ideallösung. Wahrscheinlich eben nicht, ist leider komplex und problematisch und die Frage ist, was macht es im großen Sinn? Und wenn ich sage, wir, das ist ja die Welt, hat dieses Thema und diese Lösungen. Afrika als Beispiel, 35 Staaten in Afrika setzen auf Nuklearenergie, die bauen neue Atomkraftwerke. By the way, das Gleiche auch in China und in den USA und in Frankreich.
Sollten wir das überdenken in Österreich?
Ich glaube, dass was die internationalen Trends sind, dass man sie sehr genau beobachten sollte und schauen sollte, was heißt das dann am Ende des Tages für einen Nationalstaat und wie kriegen wir a. ausreichend Energie und b. in was für einem Energiemix. wenn ich das vielleicht nochmal sagen darf, wir reden oft über Strom, ja, und was ist unser Strommix? Und da sind wir ja übrigens in Österreich sehr gut und sehr weit und an der Spitze innerhalb von Europa. Aber Strom ist etwa ein Fünftel vom gesamten Energiebedarf. Also das Vierfache zusätzlich zu Strom ist Energie, die wir benötigen für Herstellung von Kleidungsstücken, Raffinerien, all diese Sachen, Petrochemie. Und dafür wird auch Energie benötigt. Und diese Energie, dass wir ausreichend Energie haben und dann auch leistbare Energie, dass es auch hier in Europa weiter produziert werden kann, das ist wichtig, weil was passiert sonst? Die anderen Länder, Asien, auch USA, produzieren das weiter mit einem anderen Strommix und dann hilft es uns nichts, wenn das vielleicht sogar technologisch mit schlechteren Voraussetzungen gemacht wird und wir hätten die Lösungen und können es nicht mehr produzieren oder wollen es nicht mehr produzieren.
Mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat Europa tatsächlich mit einer sehr großen Mehrheit, fast mit einer Stimme sprechend, beschlossen, wir wollen kein russisches Gas mehr importieren. Das ist ein Teil der Sanktionen. Nun führt das dazu, dass wir, wie Sie schon gesagt haben, Gas brauchen und wir zum Teil über LNG-Terminals amerikanisches Gas importieren, das teurer ist. Sie sprechen von leistbarer Energie. Höre ich da heraus, Sie wären dafür, dass wir in diesem Bereich Sanktionen mit Russland überdenken, egal wie es mit diesem Ukraine-Krieg weitergeht?
Das hören Sie nicht heraus. Aber genau, wenn wir dieses Gas oder das Öl aus Russland nicht mehr haben wollen oder nicht mehr haben sollen, was okay ist, ist ja die Frage, wo kriegen wir es denn stattdessen? Energie generell aus hoffentlich erneuerbarer Energie, aber eben auch Gas anderswo. LNG, was Sie sagen, glaube ich, ist ein ganz zentraler Teil der Lösung, USA oder Katar oder eben andere Sachen. Es ist halt heute noch in Europa, dass die Energiekosten das Doppelte bis Dreifache sind im Vergleich zu Amerika. Und wenn wir, und das bleibe ich einmal bei Österreich spezifisch, ein exportorientiertes Land sind oder unser Wohlstand massiv aufgrund von Export von Unternehmen, die hier arbeiten, produzieren, Leute anstellen, vom Export abhängig sind, dann ist dieses plumpige Wort, aber internationale Wettbewerbsfähigkeit so zentral wichtig. Weil wenn es unsere Kunden anderswo kaufen und günstiger bekommen, dann kaufen sie es von dort und nicht von österreichischen Unternehmen. Und was das wiederum bedeutet, dann haben wir nicht mehr ausreichend Arbeitsplätze, dann werden keine Steuern gezahlt und die Steuern sind ja wieder da, dass unser Wohlstand gesichert wird, dass hoffentlich das in sinnvolle Infrastruktur, Pflege, Krankenhäuser, was auch immer investiert wird. Und das sollten wir nicht, wie soll ich sagen, aufs Spiel setzen.
Die Ölindustrie wird jedes Jahr mit Billionen Euro gefördert, die grüne Energie aber auch. Da fragt man sich dann schon ein bisschen nach dem Sinn. Also würde die Energiewende schneller stattfinden, wenn sich die Politik überhaupt nicht einmischen würde?
Naja, ich sag mal so, eine relativ einfache und transparente Lösung könnte schon sein, dass wenn man transparent weiß, was ist der CO2-Footprint von jedem Produkt, von jedem Energiestoff, wie auch immer, und der bepreist wird, dass man dann sagt, okay, das kostet...
Sie meinen mit Kostenwahrheit.
Kostenwahrheit
versehen.
Und das kostet so viel. Und dann kann man sagen, okay, wir wollen unser dementsprechend Dings so und so viel reduzieren, dass man mit Kreditsystemen arbeitet, sagt, okay, ich habe als Person dieses Konto, diese Höhe, ich habe es aufgegeben, ich trade es vielleicht mit jemandem anderen. Und das ist vielleicht das, was eine Politik vorgeben kann oder vorgeben soll. Und dann wird viel mehr dem einzelnen Bürger und der Bewusstseinsbildung beim einzelnen Bürger, was mache ich jetzt, mit was fahre ich, was kaufe ich im Supermarkt ein, viel mehr Bewusstsein geschärft, anstatt zu sagen, du darfst das und du darfst das andere nicht.
Ich bespreche diese schwierigen Fragen ja auch deshalb mit Ihnen, weil Sie ja auch Vizepräsident der Industriellen Vereinigung sind. Also eine so wichtige Position innerhalb einer Interessensvertretung, das ist ja so eine quasi politische Funktion. Warum machen Sie das?
Politische Funktion würde ich es nicht sagen, aber warum mache ich es? Ihre Frage ist, weil mir als österreichischer Staatsbürger, als eine Person, die Österreich liebt und wo ich gerne wohne, viel am Herzen liegt, dass Österreich stark bleibt, dass Österreich lebensfähig bleibt, dass Österreich in Zukunft auch und wenn ich sage in Zukunft in 10, 20 Jahren Wohlstand hat.
Tut man es nicht auch deshalb ein bisschen im eigenen Interesse, damit nicht irgendetwas politisch passiert, was Unfug ist und das eigene Unternehmen betreffen könnte oder dem eigenen Unternehmen schaden könnte?
Eigenes Interesse würde ich versuchen, so zu relativieren. Ja, aus Interesse, aus eigenem Interesse, dass Wohlstand und Industrie, und ich kann gerne nochmal erklären, was ich damit meine, in Österreich weiter möglich ist und bleibt. Ja, das ist mein Interesse und da setze ich mich ein.
Wie sollte denn ein gesundes Verhältnis zwischen Politik und Wirtschaft aussehen?
Gute Frage. Ich glaube, grundsätzlich das Verhältnis zwischen Politik, Gesellschaft, Industrie ist ein gutes. Aber wirklich zu überlegen, was sind die großen Themen, Herausforderungen, vielleicht Probleme und dann zusammen überlegen, wie können wir das gemeinsam im Interesse aller lösen? Und nicht sich gegenseitig vielleicht was ausrichten oder vorm Vorhang irgendwas zu sagen. Das ist ja auch der Versuch, was wir jetzt, wenn ich meine Rolle als Vizepräsident in der Industriellen Vereinigung sage, was wir versuchen zu tun, dass am Ende des Tages natürlich für eine Industrie, die weiter hier das Umfeld hat, um erfolgreich sein zu können, auch um Gewinne machen zu können, kann gerne noch einmal was sagen, jedes Unternehmen muss grundsätzlich Gewinne machen. Und dass das halt weiter in Österreich möglich ist, dass wir Arbeitsplätze hier sichern und damit Wohlstand sichern, das ist mein Anliegen und dafür kämpfen wir im positiven Sinne und versuchen auch ein Gesamtverständnis mit Politik und Gesellschaft zu ermöglichen.
Nach 3 Jahren Rezession, was braucht denn die Industrie derzeit von der österreichischen Politik am dringendsten?
Am dringendsten brauchen wir Planungssicherheit. Und wenn ich sage Planungssicherheit, heißt das vielleicht 3 Themen. Das erste ist ein Stopp von zusätzlichen Gesetzen und Bürokratie. Das ist in Österreich sicherlich etwas, aber auch in Brüssel, weil Unternehmen können nur mehr sehr schwer atmen im Vergleich eben wieder zu anderen Ländern und Regionen, wo das deutlich weniger ist.
Geben Sie mir ein Beispiel. Was quält Sie denn so?
Die Fülle an bürokratischen Vorschriften, an Gesetzen, an Verordnungen, die einzuhalten sind, die teilweise auch widersprüchlich sind, das ist einfach in Europa eine Potenz höher als in anderen Bereichen. Ja. Da zu schauen, was sinnvoll ist, was Effizienz bedeutet und auch am Ende des Tages auch umsetzbar ist, das ist das zentral Wichtige, wo wir ein Stück weit in die Vernunft zurückkommen müssen. Und ich sage das auch noch einmal, auch im Vergleich zu anderen Regionen, Industrieregionen in anderen Ländern, wo es einfach deutlich einfacher ist, diesbezüglich zu arbeiten und zu agieren.
Was ist ein Vorbild für Sie? Wo geht es besonders gut?
Vorbilder, sage ich mal so, in der heutigen Zeit schwierig zu sprechen, aber die Vereinigten Staaten, und jetzt sage ich mal unabhängig, wer gerade Präsident ist, die haben in der Richtung im Sinne von Vorgaben, Gesetze sicherlich ein schlankeres, pragmatischeres, businessorientierteres Zugehen, dass Unternehmen erfolgreich sein können, Arbeitsplätze schaffen und wettbewerbsfähig bleiben können.
Viele Unternehmer sagen ja immer wieder, es sind die Lohnkosten, die sie letztlich umbringen. Wir sind nicht mehr konkurrenzfähig, weil Arbeit in Österreich so viel kostet. Wie sehen Sie das?
Ja, die Analyse ist sicherlich nicht ganz unrichtig zu dem Thema Lohnkosten. Es sind natürlich eben auch Energiekosten, über die wir vorher schon gesprochen haben. Und am Ende des Tages ist das ganze Thema Bürokratie-Zunahme, wenn ich so sagen darf. Aber zurückkommend auf Ihre Frage Lohnkosten. Es ist schon so, positiv jetzt mal formuliert, dass das, was jetzt gerade bei den Metallern abgeschlossen ist, ein ganz wichtiges Zeichen ist, dass wir wieder in die richtige Richtung und auch in das gesamte Bild, was tut sich denn außerhalb von Österreich und was tut sich denn auch in der österreichischen Industrie, die und auch speziell in der Metallindustrie, die ja eigentlich über die letzten Jahre schrumpft und wo viele Unternehmen einfach Verluste machen, das zu erkennen. Was ich auch sage, ist, wenn wir uns in den letzten 3-4 Jahren anschauen, die Lohnabschlüsse in Österreich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, und ich rede auch hier von westeuropäischen Ländern, sind wir im Durchschnitt trotzdem um über 10 Prozentpunkte unsere Lohn- und Gehaltskosten mehr gewachsen als in anderen Ländern wie Deutschland, Frankreich, Spanien. Ich rede gar nicht beispielsweise von der Schweiz. Ja, Schweiz ist jetzt auch ein Land, was in vielen Bereichen auch ein Vorbild ist. Da sind in den letzten 3-4 Jahren die Lohnkosten um 8% gewachsen. In Österreich über 30%. Und das ist wieder das, was ich mit Wettbewerbsfähigkeit sage. Das kann man sagen, wenn alle die Inflation oder Überinflation abgegolten bekommen, alle anderen Länder, dann sind wir auf gleichen Rahmenbedingungen, um erfolgreich zu sein, um unsere Preise durchsetzen zu können. Wenn halt hier, und das war halt in den letzten Jahren so, Österreich in der Richtung deutlich höhere Kosten bekommen hat im Verhältnis zu anderen, dann ist das halt schwierig, um hier wettbewerbsfähig zu sein. Und dieses wieder zurückzubekommen, ist unsere große Aufgabe.
Das sagt jetzt die Gewerkschaft auf der anderen Seite, naja, wir haben ja diese hohen Lohnabschlüsse nicht einfach gemacht, weil wir so gemein sind, sondern weil alles so teuer geworden ist und weil die Regierung nichts dagegen unternommen hat, dass diese Teuerung immer prekärer wird. Was sagen Sie dazu?
Das stimmt, dass vieles teurer geworden ist, dass es auch in Österreich teurer geworden ist im Vergleich zu anderen Ländern. Aber hier zu schauen, was wir jetzt tun können, um diese Teuerung wieder auf ein normales Durchschnittsniveau in Europa zurückbringen, ich glaube, da sind jetzt sehr viele Aktivitäten da. Das bedarf auch das Thema, ich sage mal, Sparen im System, Sparen bei Kosten. Ich glaube, da gibt es sehr viel Potenzial, ohne dass es uns Bürgerinnen und Bürgern wirklich wehtut.
Jetzt haben wir schon ein bisschen die Weltpolitik angesprochen. Die ist gerade ein sehr schwieriges Feld. Donald Trumps Zollpolitik, der Krieg in der Ukraine, der Krieg in Gaza. Inwiefern betrifft das auch Ihr Geschäftsfeld? Sie haben ja immerhin 31 Standorte, nicht nur in Europa, auch in Asien, Südamerika.
Ja, wir sind eigentlich in den Regionen, für die Regionen mit Produktionsstandorten vertreten. Natürlich stark in Österreich, aber auch in der Slowakei. Wir haben 8 oder 7 Produktionsstandorte in den Vereinigten Staaten. Wir sind in Indien, wir sind in China. Ein bisschen unserem Geschäftsmodell geschuldet, weil unsere Kunden uns vor Ort wollen und brauchen. Insofern sind wir so direkt von den ganzen Zoll- und Tarifauswirkungen nicht so unmittelbar getroffen, aber mittelbar natürlich schon. Ja? Und da zu schauen, wie man damit umgeht, wie man durchnavigiert, das ist unsere Aufgabe und das hält uns munter. Aber wir navigieren da durchaus mit ruhigem Kopf und mit nüchternem Kalkül durch.
Jetzt würde mich Folgendes interessieren, damit wir ein besseres Bild bekommen, wie komplex und empfindlich eben so globale Lieferketten sind. Können Sie das anhand eines konkreten Produkts, das Sie herstellen, erläutern? Können Sie so eine Lieferkette, mit der Sie zu tun haben, nachzeichnen für uns?
Ja, versuche ich mal. Nehmen Sie den Elektromotor. Weiß nicht gar nicht, ob das jetzt so spezifisch auf die MIBA ist, aber um Ihnen ein Gefühl zu bekommen, in einem Elektro- oder ein Elektroauto, noch besser, brauchst du Batterien. Diese Batterien werden heute großteils in China hergestellt, ist mehr und mehr europäische, aber vielleicht auch chinesische Batteriefirmen siedeln sich in Europa an, um diese Batterien zu assemblieren. Die Batteriezelle, das Rohmaterial dessen, das wird abgebaut, das sind sehr viel seltene Erden, das wird refined, also weiter prozessiert, nachdem es abgebaut wird, bevor es einmal in so eine klassische Batteriezelle eingebaut wird. Das passiert heute, wir haben vorher schon erwähnt, großteils in China. Seltene Erden gibt es teilweise, die es ausschließlich in China gibt. Das heißt, diese Teile werden wir nachhaltig auch von China brauchen. Da und dort hört man ja auch in der Öffentlichkeit, beginnen wir abzubauen irgendwelche Vorkommnisse, die es irgendwo zwischen der Steiermark und Kärnten gibt oder in Ostdeutschland, um unabhängig zu werden vielleicht von anderen geopolitischen Regionen. Ja, wäre zentral wichtig, aber dann kommt halt wieder die öffentliche Diskussion, ja, wollen wir nicht, gefährlich, Umweltschutz, all diese Sachen. Ich sage, an irgendeinem Tod werden wir sterben. Ist es, dass wir halt, wenn es im China, im Worst-Case-Szenario, die sagen, okay, seltene Erden, sie exportieren sie einfach nicht mehr nach Europa, dann werden wir keine Batterie oder kein E-Auto mehr bauen können. Wenn wir sagen, okay, wir wollen es aber trotzdem bauen, ja, dann brauchen wir aber halt diese seltenen Erden anderswo, idealerweise aus Europa. Ja, das wollen wir nicht abbauen. Also ich möchte nur ein bisschen ein Gefühl bekommen, wie komplex es ist und wie dieses Ganzheitliche, was ich vorher gesagt habe, Energiemix, Klimamix, Rohmaterialmix zusammenhängt und wie es vielleicht noch nicht ausreichend final durchdacht ist, was auch die Aufgabe und die Verantwortung von Europa und von den einzelnen Nationalstaaten ist.
Donald Trump zum Beispiel möchte ja eigentlich ganze Industrien wieder zurückholen ins Land. Ist das realistisch?
sein Anspruch oder auch seine klare Erwartungshaltung artikuliert. Er ist ja bis zu einem gewissen Grad auch nicht von der Hand zu weisen, dass das aus amerikanischer Sicht zielführend sein kann. Wo ich schon meine Herausforderung sehe, wenn da wirklich klassische Industriearbeitsplätze vielleicht wieder zurückkommen, dass auch die Personen in Amerika ausreichende Aus- und Weiterbildung haben, um das dann auch zu machen. Das ist ja die Stärke, die wir in Österreich haben, auch speziell wir in der MIBA, das ganze Thema Lehrlingsausbildung. Ich habe vorher erwähnt, mein Großvater war Lehrling Nummer 1. Wir bilden seit fast 100 Jahren jährlich Lehrlinge aus, duale Ausbildung. Wir haben heute 240 Lehrlinge in Ausbildung, davon 120 hier in Österreich oder speziell in Oberösterreich. Also das ist der wirkliche Vorteil, den wir in Österreich, auch in Deutschland haben, dieses Thema duale Ausbildung. Und dass uns das bewusst ist und dass wir das auf Basis dessen auch weiter nützen, das halte ich für ganz zentral wichtig.
Aber worauf müssen sich österreichische Unternehmen, die eben zum Beispiel nach Amerika exportieren, künftig einstellen? Speziell unter dieser Trump-Administration.
Das Ideale, was wir halt eben auch Gott sei Dank gut machen schon können, dass wir nicht nur nach Amerika exportieren, sondern in Amerika produzieren. Das heißt in Amerika für Amerika. Großer Vorteil, wir kriegen es mittlerweile mit, dass Kunden von uns in USA unsere Fabriken in Ohio, in Michigan anfragen und sagen, können wir von euch Teile haben, weil wir teilweise diese Teile heute noch anderswo außerhalb von Amerika zukaufen. Also es ist auch eine Chance. Natürlich die Voraussetzung ist, dass man vor Ort produziert oder eine Produktionsstätte hat. Und für uns, die halt auch exportieren, ich glaube, diese Art von Zollpolitik und was wirklich dann langfristig die Zollsätze für die EU oder für die einzelnen Länder zwischen USA und den anderen Ländern sind, das wird vielleicht noch ein paar Wochen, Monate, vielleicht auch noch ein halbes, dreiviertel Jahr brauchen. Aber ich glaube, dann ist nach den anfänglichen, auch vergangenen Monaten, schwingt sich's, glaube ich, mal ein und dann beginnt auch wieder ein bisschen mehr das Thema Planbarkeit, langfristige Berechenbarkeit und was heißt das?
Also Sie setzen darauf, dass es sich ein bisschen beruhigen wird. Wir werden uns jetzt auch ein bisschen beruhigen nach diesen schwierigen geopolitischen Themen und machen eine kleine Lockerungsübung. Wir machen einen Wordrap. Ich stelle Ihnen 12 Fragen und ich bitte Sie herzlich, die am besten mit einem Wort zu beantworten. Sind Sie bereit?
Ich bin bereit.
4-Tage-Woche oder 7-Tage-Woche?
Etwas dazwischen.
Sport vor oder nach der Arbeit?
Bei mir nach der Arbeit, but it depends on the personality.
Führen Sie Ihren Terminkalender selbst?
Das ist mein Anspruch und zu 80% gelingt mir das auch.
Bravo. Auf welche Eigenschaften achten Sie bei Bewerbern am meisten?
Innerer Hunger und Resilienz und wie stark eine Person eine Grundhaltung hat zum Thema Lernen, Neugierde und sich weiterbilden wollen.
Gibt es eine gute Art zu kündigen?
Gegenfrage, kündigen aus Sicht des Arbeitnehmers oder des Arbeitgebers?
Aus Ihrer Sicht.
Also aus Arbeitgebersicht. Wenn das nötig ist, was ab und an mal passiert, glaube ich, einfach offen und transparent mit der Person reden und sagen, was die Gründe sind, was dahinter ist und offen, ehrlich und fair auf Augenhöhe damit umzugehen.
Was ist Ihr wichtigster Soft Skill?
Zuhören zu können und auch das emotionale Gespür zu haben, wie Stimmungen gerade zwischen Personen sind.
Auf welches Networking-Event können Sie nicht verzichten?
Da fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts ein, muss ich gestehen. Ich bin sicherlich auf Networking-Events, aber verhältnismäßig wenig.
Nicht einmal das Sommerfest der Industrie?
Heute ist der Tag der Industrie. Da bin ich natürlich auch Kraft meiner Rolle und Position, aber es gibt schon eine oder andere, wo ich auch bin.
Office, Homeoffice oder Hybrid?
Office kombiniert mit Hybrid.
Welche Eigenschaft hat Sie an die Spitze des Unternehmens gebracht?
Interesse, Neugierde und Disziplin.
Gibt es eine Work-Life-Balance?
Ich finde den Ausdruck ein bisschen irreführend, weil Work ist Teil des Lives und bei mir speziell ist das sehr viel, soll ich sagen, das Thema Arbeiten, im Büro sein, mal am Wochenende sein, mal im Urlaub sein, das Abschalten von dem, was einen treibt oder was einen beschäftigt, nie ganz gelingt. Vor dem Hintergrund ist es bei mir vielleicht nochmal spezifisch anders, aber dieses Work-Life ist fast so ein bisschen was Exkludierendes, Trennendes, was ich für nicht zielführend erachte.
Sollten Väter und Mütter gleich lange in Elternkarenz gehen müssen?
Das ist eine gute Frage, wo ich mir diesbezüglich noch nicht so viele Gedanken gemacht habe.
Ihr Tipp an junge Leute, die erfolgreich werden wollen?
Gut, eine Idee zu haben, was sie denn möchten, was sie denn erreichen möchten, welche Träume sie haben und die dann konsequent verfolgen und sich nicht abbringen lassen, auch von vielleicht dem einen oder anderen Rückschlag.
Ich danke ganz herzlich. Den Wordrap hätten wir jetzt mit doch etwas längeren Antworten beendet. Jetzt wird's persönlicher mit der Bauer. Wie führt man ein Unternehmen mit vielen tausenden Mitarbeitern?
Ich glaube, das führt man, indem man eine klare Idee hat, eine klare Vision hat, eine klare Mission hat. Bei uns Technologies for a Cleaner Planet, wo jeder sagt, okay, das ist Sinn, das ist Energie, wieso ich jeden Tag aufstehe. Wir haben ableitend darauf eine klare Strategie, die, glaube ich, firmenintern sehr stark und gut und klar kommuniziert ist, sprich einen Plan, wohin wir wollen. Und wir wollen wachsen und wir wollen nachhaltig wachsen. Und in diesen Leitplanken, wenn ich so sagen darf, dann in unserer Organisation, unseren Führungskräften, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Freiraum zu geben. Einer unserer vier Kernwerte ist Unternehmertum, Entrepreneurship. Und ich sage bei uns immer im Unternehmen, wenn von unseren etwa 7.500 Beschäftigten jeder so tut und denkt und überlegt, wie wenn es sein eigenes Unternehmen wäre, dann haben wir gewonnen.
Das führt mich eben zu meiner nächsten Frage. Wir haben es ja eingangs schon erwähnt mit den 1.000 Euro. Wie viel Kontrolle ist nötig? Wie viel Freiraum ist möglich?
Also ich glaube, es ist in diesen vorher besagten kulturellen Rahmen, Eckpfeilen, auch teilweise im Sinne von ganz klar, was wollen wir uns verschulden oder nicht verschulden, was sind Renditeerwartungen, das sind klare Guidelines, wo es sagt, darüber geht's nicht, oder klare Zielsetzungen, und wie das dann erreicht wird, da ist bei uns sehr viel Verantwortung nach unten zu delegieren an die Führungskräfte, an die Standortleiter, an die einzelnen Teams, das zu ermöglichen und zu machen. Und das ist schon etwas, was bei uns stark ausgeprägt ist. Einer oder unser Arbeitgeberversprechen, wenn ich das so sagen darf, ist gemeinsam gestalten. Und in diesem Wort gemeinsam gestalten steckt ja viel drinnen. Gestalten heißt, wir wollen was gestalten, die Zukunft gestalten, was Sinnvolles machen. In unserem Fall Technologies for a Cleaner Planet, mit Innovation, mit Technologie. Gemeinsam heißt nicht alleine. Also in Teams, wo man sich gegenseitig aufeinander verlassen kann, bei Mitarbeiterbefragungen bei uns im Unternehmen kommt immer stark raus, was überproportional ist, ist dieser Zusammenhalt in Teams auf Arbeitsebene, was unsere Leute wirklich schätzen. Und dieses Gemeinsame an der Zukunft was zu gestalten, das ist unser Versprechen und das ist auch was, was Leute bei uns anzieht oder bei uns hält.
Gibt es einen Raum, in dem in Ihrem Unternehmen verrückte Ideen entwickelt werden können? Also Dinge, die auf den ersten Blick jetzt nicht logisch erscheinen oder technisch unmachbar. Gibt es sowas?
Also wir haben bei uns in La Kirchen, wo unser Firmensitz ist, dieses MIBA Forum, ist ein Vierkant-Bauernhof modern interpretiert, den wir vor 9 Jahren auf die grüne Wiese gestellt haben. Und die Idee dieses MIBA Forums ist ein Platz des Zusammenkommens, der Kollaboration. Und es gibt dort Räume, wo man ganz still arbeiten kann und nicht reden darf. Und es gibt eben auch Räume, wo es ganz laut sein soll, wo Kreativität, Chaos passieren kann und soll, um eben hoffentlich neue Gedanken, Ideen reinzubekommen. Und dieses Räume schaffen, um je nachdem, was gerade notwendig ist, konzentriertes Arbeiten, kreativ sein, zusammenzuarbeiten, Besprechungen, das haben wir versucht in diesem MIBA-Forum zu ermöglichen. Und die Leute sind, wenn ich sage Leute, sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch zusammen mit Kunden, Lieferanten, Universitäten, hellauf begeistert, wenn sie das mal sehen und spüren.
Wie oft besuchen Sie denn Ihre 31 Standorte?
Ich bin relativ viel unterwegs an unseren Standorten in den Weltregionen. Ich kombiniere das oft, wenn ich halt in USA, in Indien, in Brasilien, in der Slowakei, in Amerika, aber auch in Österreich bin, mit Kundenbesuchen. Ich halte es für wichtig zu verstehen, was unsere Kunden generell denken, wohin Trends etc. gehen, ohne dass ich konterkariere, sage ich mal, die Verantwortung unserer Geschäftsführer, unserer Divisionsleiter, das Geschäft zu machen. Aber einen ersten direkten Eindruck zu haben, ist mir wichtig. Und das kombiniere ich viel dann auch mit Werksbesuchen und Austausch mit unseren Leuten vor Ort.
Gibt es eine Fehlerkultur bei Ihnen im Unternehmen? Darf man bei Ihnen Fehler machen? Und wann drücken Sie die Stopptaste?
Also ja, bei uns darf man Fehler machen. Ich unterscheide immer ein bisschen zwischen Fehler und Fehler, nämlich Fehler im Sinne von in der Qualität falsche Produkte zu produzieren, die dann Richtung Kunden rausgehen. Da wir haben Zero Defect im Sinne von Zero Defect Policy. Unser Ziel ist null Fehler in der Produktion, in den Produktionsprozessen. Was aber nicht missverstanden werden darf, wenn man neue Ideen hat, sie ausprobiert, fail forward fast, ja, also Fehler zu machen, sich zu überlegen, okay, das war jetzt der falsche Zugang, ich adaptiere den, das ist zentral wichtig, weil niemand, der etwas versucht und der sieht, okay, so geht das nicht, der wird sich nichts mehr trauen, was zu tun. Und dieses auch wieder ein bisschen lernende Organisation, Learning Mindset, kommt wieder ein bisschen in das gesamte Menschenbild rein. Jeder, wenn er sich in den Spiegel schaut und ehrlich sich selbst gegenüber ist, weiß, was ist ein Fehler oder ein Versuch wert, der sinnvoll ist und wo sage ich, okay, das ist zu risikoreich, das ist unethisch, das darf ich nicht machen, will ich nicht machen und da geht man zu weit. Und wenn dieser Lackmustest, dieses selber sich in den Spiegel schauen und sagen, okay, das ist eh klar, das muss ich probieren, da versuche ich 7 Mal, wenn das jeder macht, dann ist dieses Thema Fehlerkultur automatisch etwas, was meines Erachtens dann richtig gelebt wird und werden kann.
Jetzt haben wir schon kurz über die Lehrlingsausbildung in Ihrem Unternehmen gesprochen. Es gibt die Klage, die sehr weit verbreitet ist unter österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmen, dass man kaum gute Lehrlinge mehr findet. Sehen Sie das auch so?
Also wir finden Lehrlinge, ich würde auch sagen, wir finden gute Lehrlinge. Vielleicht die Anzahl ist über die Jahre oder Jahrzehnte schon ein bisschen zurückgehend. Aber wir als MIBA jetzt speziell, wir sind gerade dabei, in Lackirchen ein völlig neues Lehrlings- und Ausbildungszentrum zu bauen. Wir nehmen hier 12 Millionen Euro in die Hand, speziell für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Produktionen. Das wird heißen MIBA Base 27. Base 27, weil es die Basis sein soll. Basis 1927, Gründung des Unternehmens, 2027, Start ins zweite Jahrhundert. Und der Untertitel von dem ist Deine Zukunftswerkstatt. Das ist eine Einladung natürlich für die Lehrlinge, eine eigene Zukunft zu ermöglichen mit Basis einer fundierten Ausbildung, aber auch für unsere Produktionsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn die 30, 40 sind und sagen, ich will mich nochmal weiterbilden, das zu ermöglichen. Und deswegen ist das Thema Ausbildung, Lehrlingsausbildung meines Erachtens so zentral wichtig, wo wir als Österreich, was ein Hochkostenstandort ist und auch bleiben wird, hier dann was an der Qualität und an der Kompetenz machen, was vielleicht anderswo nicht so einfach ist.
Aber wie komme ich bei Ihnen rein als Lehrling? Muss ich da schon in der Unterstufe gute Noten gehabt haben? Oder nehmen Sie auch Leute, die vielleicht auf den ersten Blick eine problematische Schulkarriere hatten bis dahin? Also geben Sie auch Leuten eine Chance, die vielleicht vorher keine Chancen hatten
im Leben? Das würde ich schon sagen. Natürlich gibt es einen Selektionsprozess von unseren Lehrlingsausbildern oder an den Tag der offenen Türen ein Gefühl zu bekommen. Und der Versuch hier ist, zu schauen, ob junge Leute Interesse und Neugierde haben, diesen Job zu machen. Unabhängig, ob die jetzt schon ganz gut oder vielleicht nicht so gut bisher in ihrer schulischen Ausbildung waren. Aber dieses Interesse und der Wille, da reinzugehen, das ist, glaube ich, die Basis dafür, die für uns wichtig ist.
Jetzt sind Technologieunternehmen meistens sehr männlich dominiert. Wie ist denn das bei Ihnen im Unternehmen?
Wir haben schon Frauen, wir haben Lehrlinge, also weibliche Lehrlinge, die fühlen sich wohl, das ist gut. Also darf ich mal so sagen, ich persönlich bin überzeugt, dass Diversität auch im Sinne von jetzt Diversität Mann, Frau zentral wichtig ist. auch erstens einmal gesellschaftlich, aber auch als Mittel zum Zweck, weil nur diverse, komplementäre, andere Ideen, die jeder hat, hilfreich sind, um was Besseres an Lösungen, an Ideen zu gestalten. Und das versuchen wir zu ermöglichen. Wir sind am Weg natürlich.
Also haben Sie auch Lehrlinge, weibliche Lehrlinge im technischen Bereich oder sind die Lehrlinge, die Sie haben, alle im Büro?
Im Nein, im technischen Bereich, klassisch im technischen Bereich, im produktionsnahen Bereich, da haben wir einige an weiblichen Lehrlingen.
Aber einige heißt nicht gleich viele wie Burschen?
Nein, gleich viele ist es sicherlich nicht, aber es ist auch nicht ein einstelliger Prozentsatz.
Das haben Sie schön umschrieben.
Kommen. Um offen zu sein, ich weiß die Zahlen nicht, deswegen kann ich es Ihnen jetzt nicht sagen, aber es sind durchaus gar nicht so wenige und stark steigend.
Jetzt kommen wir zu Ihnen persönlich. War's für Sie eigentlich immer selbstverständlich, ins Familienunternehmen einzusteigen?
Ich würde sagen, selbstverständlich im Sinne von Automatismus war es nicht. Ja. Ich habe 8 Jahre Gymnasium gemacht in Gmunden. Ich bin nachher nach Wien gegangen, Technik zu studieren an der Technischen Universität. Ich bin ja,
also diese Richtung war schon von vornherein klar. Es hätte jetzt immer nur einen technischen Beruf für Sie gegeben.
Sage ich so, was ich konkret dann an der Technischen Universität studiert habe, war Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau, also Maschinenbau mit Wirtschaft kombiniert. Mich hat beides interessiert. Wirtschaft natürlich, aber ich habe gesagt, okay, in der Technik, in dem Fall im Maschinenbau, in der Tiefe mal Sachen zu durchdringen, Probleme verstehen zu wollen, das hat mich immer fasziniert und neugierig gemacht. Deswegen dieses Kombinationsstudium Maschinenbau, Wirtschaftsingenieur. Und ich bin ja anschließend dann, nachdem ich fertig war, bin ich dann 5 Jahre in dem Fall 2 unterschiedlichen Unternehmen in Deutschland und sehr viel auch mit Bezug und reisend nach Asien unterwegs gewesen. Das war mir sehr hilfreich und wichtig, wo mich eigentlich auch niemand gekannt hat. Und das war eigentlich dann die Basis. Ich habe dann anschließend nochmal ein Jahr ein MBA gemacht in Frankreich bzw. Singapur. Und ja, anschließend war dann die Fragestellung, gehe ich ins Unternehmen, bin ich interessiert, ins Unternehmen zu gehen. Ich bin damals in die MIBA eingestiegen und nach China gezogen, wo ich 2006, 2007 gelebt habe, weil wir damals unsere Fabrik oder unser Geschäft in China begonnen haben zu entwickeln und aufzubauen. Und anschließend bin ich zurückgekommen in eine Geschäftsführung und der letzte Schritt sozusagen dann den Vorstandsvorsitz 2013, sprich vor 12 Jahren, zu übernehmen. Das war dann aus meiner Sicht die Frage, okay, will ich das? Und dann aber schon auch mit meiner Familie, auch mit einem Aufsichtsrat, der auch familienunabhängig ist, zu schauen, nicht nur will er das und ein Automatismus, weil ich ein Familienmitglied bin, sondern bin ich auch geeignet und habe ich die Kompetenzen dafür. Und das war eigentlich ein sehr professioneller, strukturierter Prozess. Und am Ende des Tages ist es so geworden, wie es ist, dass ich dann eigentlich die Führung, den Vorstandsvorsitz 2013 übernommen habe.
Jetzt muss man ja wirklich überzeugt sein, glaube ich, von seinem Unternehmensgegenstand. Man muss ja verliebt sein in das Thema Antriebssysteme. Waren Sie immer ganz sicher, dass diese Liebe quasi Ihr ganzes Berufsleben lang halten wird, dass Sie immer diese Passion, diese Leidenschaft mitbringen können?
Also bisher ist es so und jetzt bin ich auch schon wieder seit 2005, sprich fast 20 Jahre für die MIBA tätig und in der MIBA und wie gesagt 12 Jahre davon ganz oben. Bei uns war es natürlich auch so, war früher wahrscheinlich noch mehr als was es heute ist. Ich habe mittlerweile auch 4 Kinder, aber in der Zeit, wo ich ein Kind war, war ich oft und meine Schwester oft mit meinem Vater im Unternehmen am Samstag, interessant im Büro, aber auch in der Produktion. Also es hat uns schon irgendwie fasziniert. Was ich aber auch nochmal sagen möchte, wir haben 7.500 beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dieser Automatismus, nur weil man ein Familienmitglied ist, dass es eh klar ist, dass einer mehrere das Unternehmen leiten, das erachten wir für nicht zielführend. In unserem Fall ist es gerade so, aber wir wollen auch die Möglichkeit der Karriere und der Chancen Leuten außerhalb des Unternehmens geben. Meine 3 Vorstandskollegen sind alles. Ich bin das einzige Familienmitglied, was operativ im Unternehmen tätig ist.
Also es wäre auch möglich gewesen, auch für Ihren Vater, dass jemand von außen das Unternehmen leitet.
Absolut, das war sicher der Fall, weil ich sage mal, Familie oder Unternehmen geht vor Familie. Das klingt jetzt vielleicht
hart,
aber dass das Unternehmen erfolgreich, nachhaltig erfolgreich bleibt, klar, im Eigentum der Familie, das ist bei uns so und das ist zentral wichtig und das soll auch nachhaltig so bleiben. Das ist ganz klar. Aber ob jetzt die Familie das Unternehmen leitet oder wer anderer, das ist keine Conditio sine qua non. Ich glaube sehr wohl, wenn ein Familienmitglied A Interesse hat und B geeignet ist, dann kann das auch sehr viele Vorteile aus unterschiedlichen Gründen haben, aber es darf keine nepotistische Veranstaltung sein.
Wie macht man denn so eine Stafettenübergabe an der Konzernspitze richtig? Wie geht sowas?
Ich kann vielleicht nur schildern, wie es bei uns war. Und ich glaube, es ist auch wieder 12 Jahre her, dass wir da eigentlich einen ganz guten Zugang gehabt haben. Das war ja damals stark mein Vater, der bis 2013 der Vorstandsvorsitzende war, war dann 70. Und ich, wie gesagt, neben oder nach dem Auswahlverfahren, auch wo ich gesagt habe, auch von Externen, wo die gesagt haben, okay, der Peter ist fähig und wir trauen ihm das zu. Dann sehr viel miteinander, bilateral. Das war wirklich in dem Fall unter 4 Augen geredet. Sich versuchen, in die Lage und in die Rolle des anderen reinzuversetzen. Ja, also ich habe überlegt, wie ist denn das, wenn ich 30 Jahre das Unternehmen geleitet habe, was habe ich anschließend Interesse noch mitzubekommen oder auch nicht? Ich glaube, mein Vater hat stark versucht zu verstehen, wie ist denn das, vielleicht auch aus eigenem Leibe mitbekommen, wenn man als Junger hinkommt und wo braucht man Freiraum auch gestalten zu können. Und das kombiniert mit durchaus viel Disziplin von beiden Seiten. Das hat bei uns geholfen und bisher auch sehr gut funktioniert.
Das heißt, der eine muss loslassen und der andere muss sich voll hineinstürzen. Und man braucht das jeweilige gegenseitige Vertrauen, dass das auch klappen wird.
Genau, dieses gegenseitige Vertrauen und auch wohlwollende Verstehen, wann vielleicht mal wer so dann reagiert, wie er reagiert. Ich glaube, das ist ganz zentral hilfreich und war bei uns auch gut und wichtig.
Mussten Sie Ihrem Vater ein paar Mal sagen, Papa, misch dich nicht ein?
In sehr, sehr seltenen Fällen oder wo ich sage, du, ich glaube, wir sind da gar nicht so unterschiedlicher Meinung, aber unterm Strich hat das jetzt die letzten 12 Jahre wirklich gut funktioniert.
Ihre Schwester, die ja auch im Unternehmen tätig ist, hat dann auch einen Ausflug in die Politik gemacht. Sie war für die ÖVP im Nationalrat. Ist das etwas, was Sie sich persönlich auch mal vorstellen könnten?
Also meine Schwester ist bei uns im Aufsichtsrat, ist ja auch eine Mitgesellschafterin, ist nicht operativ im Unternehmen, lebt auch mit ihrer Familie hier in Wien. Aber zurückkommend auf Ihre Frage, meine Verantwortung ist hier in der MIBA das Unternehmen zu leiten, in die Zukunft zu bekommen und das ist auch mein Fokus jetzt und auch in Zukunft.
Wie ist denn das für Ihre Kinder eigentlich? Werden Ihre Kinder auch in diesem Geiste erzogen? Erst kommt das Unternehmen, dann kommt die Familie?
Also unsere Kinder, ich habe 4 Kinder, meine Schwester hat 3 Kinder, die sind in Summe irgendwo zwischen 3 und 13 Jahren. Wir reden sehr viel darüber, meine Schwester und ich, wie und in was für einer Form wir unsere Kinder zu irgendwann mal verantwortungsvollen Eigentümern zumindest hinführen wollen. Und die verstehen sich sehr gut, die sehen sich auch viel, Gott sei Dank. Und das ist gut und wichtig so. Und da haben wir ein hohes Bewusstsein und Sensibilität darauf.
Aber wird jemand sozusagen in die Richtung geleitet, Ihr ältester Sohn, Ihre älteste Tochter, das vielleicht auch mal operativ übernehmen zu können?
Das ist offen und da haben wir einen guten Prozess miteinander. Da gibt es keine jetzt schon Klarheiten oder der oder die. Und das ist etwas, was wir, wenn es kommt, dann gut diskutieren werden.
Jetzt ist MIBA ein Weltkonzern, gleichzeitig aber sehr verwurzelt in Laakirchen. Wie wichtig ist Ihnen dieser Standort, dieser ursprüngliche Standort Laakirchen? Wäre es vorstellbar, dass es den auch mal nicht mehr gibt?
Ja, Laakirchen ist, wie gesagt, unser Firmensitz. Dort arbeiten heute in der Zentrale, wenn Sie so wollen, 130 Leute, würde ich meinen. Und wir haben einen großen Produktionsstandort, auch in Laakirchen, von diesen 30 Produktionsstandorten, genauso wie in einem Radius von etwa 5 bis 10 Kilometer entfernt, nochmal 2, 3 große andere Standorte. In Summe heute in Österreich etwa 2.500 Beschäftigte, vielleicht ein bisschen mehr, und knapp 5.000 Beschäftigte sind außerhalb von Österreich, teilweise in Europa, in der Slowakei, aber eben auch international. Und das ist eine gute Aufstellung für uns, immer wieder zu schauen, wo wir wachsen, wie wir wettbewerbsfähig bleiben. Das ist ein Prozess, der die letzten Jahrzehnte schon war und der in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch weitergehen wird.
Aber immer mit Standort Laakirchen?
Also der Standort Laakirchen, der wird sicherlich bleiben und auch wichtig bleiben.
Wie entspannen Sie sich denn eigentlich? Entspannen Sie sich überhaupt?
Das glaube ich schon, das versuche ich schon viel mit meinen Kindern und mit meiner Familie und mit meiner Frau an den Wochenenden im Urlaub. Ich entspanne mich gut bei einigen meiner Hobbys, was im Winter Skifahren ist, idealerweise weg von der Piste. Und im Sommer spiele ich gern Tennis und ein bisschen in den Bergen unterwegs. Das ist etwas, was mir Kraft gibt.
Ihre Frau engagiert sich auch sehr im Gmundner Kulturleben. Ist Kultur für Sie auch ein wichtiger Faktor?
Ja, ist es. Meine Frau ist in Gmunden aktiv, neben dem, dass sie sich natürlich schon auch maßgeblich auch um unsere Kinder dankenswerterweise kümmert. Und vor dem Hintergrund bin ich mitgehangen, mitgefangen, auch im kulturellen Bereich mit ihr was zu machen. Aber das mache ich auch gern und habe ich auch schon vorher gemacht.
Das ist eine brave Ehemann-Antwort, das sagt mein Ehemann auch immer. Ihr Rat an Ihr jüngeres Ich?
Mein Rat an mein jüngeres Ich ist, gut in mich reinzuhören, was mir wichtig ist, was die Prioritäten sind, ein gutes Portion von Vertrauen und Selbstwertgefühl, sich selbst zu haben und dann weiter so neugierig zu bleiben, wie ich es, glaube ich, noch immer bin. Das rate ich meinem jüngeren Ich, der vielleicht 20 Jahre jünger ist, als ich heute bin.
Herr Mitterbauer, vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
Gerne, ich habe zu danken.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, abonniert am besten den Standard. Alle Infos dazu gibt es auf abo.derstandard.at. Diese Folge wird produziert von Christoph Neuwirth. Scholt Wilhelm ist unser Chef vom Dienst. Unsere Musik stammt von Maximilian Bless. Ich bin Petra Stuiber. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Genießen Sie angenehmen Aufenthalt statt anstrengender Wartezeit. Denn mit der Platinum Card erhalten Sie Zugang zu mehr als 1400 Airport Lounges weltweit. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.